ARD. SWR Kultur. Forum.
Von der Psychiatrie ins Museum. Wie blicken wir auf Outsiderkunst? Heute aus dem Museum Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. Am Mikrofon ist Marie-Dominique Wetzel. Die Sammlung Prinzhorn umfasst rund 40.000 Werke von Menschen mit Psychiatrieerfahrung von 1840 bis heute. Eine weltweit einmalige Sammlung sogenannter Outsider-Art. Seit 25 Jahren hat die Sammlung nun ein eigenes Museum in Heidelberg. Der Blick auf diese Werke hat sich in dieser Zeit stark verändert. Weg vom Stigma der Irrenkunst hin zu international beachteten Werken, die anderen Künstlerinnen und Künstlern als Inspirationsquelle dienen. Doch was ist in der Kunst schon normal und was verrückt? Wie schauen wir heute auf Werke, die häufig von ihren Schöpferinnen und Schöpfern gar nicht als Kunst gedacht waren? Und was bedeutet das für die Art und Weise, wie man sie in einem Museum präsentieren sollte? Darüber möchten wir heute Abend hier in Heidelberg im Museum der Sammlung Prinzhorn diskutieren. Mit mir auf dem Podium sitzen Brigitte Reiß, Künstlerin und künstlerische Leiterin der Ahoi Studios Karlsruhe, eine Ateliergemeinschaft für Menschen, die künstlerisch sehr begabt sind, aber psychisch belastet oder körperlich und geistig beeinträchtigt sind. Dr. Thomas Röske, Leiter des Museums Sammlung Prinzhorn und Professor Maike Rotzoll, Medizinhistorikerin an der Uni Marburg. Frau Rotzoll, Sie kennen die Sammlung Prinzhorn schon seit Ihrem Medizinstudium hier in Heidelberg und sind dem Museum als Beraterin und Vorsitzende des Freundeskreises eng verbunden. Können Sie kurz beschreiben, was Sie an dieser Sammlung fasziniert?
Ja, sehr gerne. Tatsächlich kenne ich die Sammlung aus meiner Zeit als junge Psychiaterin schon und natürlich hat mich zuerst fasziniert, dass es wie Botschaften aus einer versunkenen Anstaltspsychiatrie ist, also wie Botschaften aus einer lange zurückliegenden Zeit, die einen als Ego-Dokumente näher an die damaligen Patientinnen und Patienten der Anstalten heranbringt. Und je länger ich aber in der Sammlung mitmachen darf bei einigen Ausstellungen und Katalogen und so weiter, desto mehr faszinieren mich die vielfältigen Motive zu allen Themen im Grunde, die damalige Gesellschaft interessiert haben, sei es Militär, sei es Pflanzen, Tiere, alles, was andere Menschen auch interessiert hat. Und zwar häufig auf so eine kreative, so witzige, teilweise so eigenwillige Art und Weise, dass es immer wieder neu faszinierend ist und jede Ausstellung ist wieder ein ganz neuer Blick. Man lernt immer etwas dazu und das ist deshalb immer weiter für mich auch faszinierend.
Frau Reiß, Sie haben in Düsseldorf Kunst studiert. War denn die sogenannte Outsider-Art damals ein Thema im Studium oder wie kamen Sie zum ersten Mal in Kontakt mit Kunst von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen?
Also ehrlich gesagt, als ich begonnen habe zu studieren in Düsseldorf, ist mir noch sehr stark in Erinnerung, dass ich da über dieses Kunstforum gestolpert bin. Bild und Seele hieß es, glaube ich, das hauptsächlich der Outsider-Art gewidmet war. Und ich fand sonst Kunstforum immer so, so ein bisschen intellektuell, so langweilig, aber auch interessant. Aber den Band fand ich ziemlich durchgehend super. Ich habe mich auch in meiner eigenen Kunst, also den Werken, irgendwie nahe gefühlt.
Herr Röske, Sie leiten das Museum der Sammlung Prinzhorn hier in Heidelberg seit seiner Eröffnung im Jahr 2002. Jetzt zeigen Sie zum 25-jährigen Jubiläum eine Sonderausstellung und wir dürfen hier mittendrin sitzen. Und vor uns, direkt gegenüber, ist eine Arbeit der Künstlerin Else Blankenhorn zu sehen. Else Blankenhorn war die Tochter einer wohlhabenden Professorenfamilie aus Karlsruhe. Mit 28 Jahren kam sie in eine private psychiatrische Heilanstalt in Kreuzlingen. Welches Werk von ihr zeigen Sie hier in der Ausstellung?
Else Blankenhorn hat eine ganze Reihe von Werken geschaffen, auch mit Öl auf Leinwand, symbolistische Bilder, expressionistische Bilder. Sie hat bis 1920 gearbeitet. Aber es gibt eine Werkgruppe, die herausfällt und die uns hier beschäftigt. Sie hat nämlich Aquarelle geschaffen mit relativ einheitlichem Figurenpersonal, schwebenden Figuren, einigen Zahlenwerten darauf und auch Aufschriften, die deutlich machen, dass es sich dabei eigentlich um Geldscheine handelt. Wir haben diese Blätter lange Zeit als Aquarelle ausgestellt, passepartout, gerahmt und an die Wand gehängt. Und ich habe mehr und mehr gedacht, das wird denen eigentlich nicht gerecht. Wenn man nämlich genauer hinschaut, sieht man, dass die Werke von zwei Seiten bearbeitet sind und oftmals aufeinander Bezug nehmen diese Seiten, also zum Teil so, dass man manchmal Figuren von vorne auf der einen, von der Rückseite auf der anderen Seite sieht. Und es wird klar, es sind gar keine Aquarelle, sondern es sind Papierobjekte. Und im Grunde sind es Nutzobjekte, weil sie in ihrer eigenen Welt dachte, sie könnte sie tatsächlich als Zahlungsmittel einsetzen. Else Blankenhorn dachte, sie sei Gattin Kaiser Wilhelms II. Im Geiste. Und als solche hätte sie eine große karitative Aufgabe, nämlich sich um Liebespaare am Tag der Auferstehung zu kümmern. Sie sollte sie ernähren, sollte ihnen Wohnung schaffen und dazu brauchte sie Geld, Unsummen. Diese Geldscheine sind über sehr, sehr hohe Summen ausgestellt.
Billionen, auch Fantasiesummen.
Billionen, Trillionen, Quadruplonen, Zentuplonen, also auch Fantasiewerte. Einige davon sind in einer Vitrine ausgestellt, aber wir haben Faksimiles angefertigt in Originalgröße und so kann man mit dieser Währung auch umgehen. Und ich finde mittlerweile ganz faszinierend, das ist mir vorher gar nicht so klar geworden, dass wir mit diesen Papierobjekten eine Brücke haben von unserer Realität in die Realität von Else Blankenhorn.
Frau Rotzoll hat es vorhin auch schon erwähnt, dass es die Faszination dieser Werke auch oft darin liegt, dass sie uns noch einmal quasi so eine Tür öffnen in eine andere Welt, in eine andere Realität. Würden Sie auch sagen, dass das ein wesentlicher Bestandteil, ein wesentlicher Punkt dieser Faszination der Werke ist?
Auf jeden Fall. Also auch eine Tür zum Verständnis der damaligen Anstaltspsychiatrie natürlich. Ich habe da jetzt gerade Werke von einem Patienten namens Wilhelm Müller im Kopf, der wunderbare Aquarelle von einer Seelandschaft gemalt hat. Und wenn man sie aber genauer anguckt, dann ist es immer derselbe See aus der genau selben Perspektive mit demselben kleinen Baum in der Mitte vor dem See. Und es sind ganz, ganz unterschiedliche Stimmungen, etwa 40 Blätter. Und man kriegt so einen Hauch von Ahnung, von Verständnis dafür, dass er immer an demselben Fenster gesessen hat in der Anstalt Domjüch am Domjüchsee bei Neustrelitz. Und eine Ahnung von der Eintönigkeit des Anstaltslebens, wo er aber diese verschiedenen Stimmungen, die der See geboten hat, in Schneegestöber, aber auch mit Sonne, mit Geistern, die darüber zu sehen sind. Also wie er die Unterschiede da auch eingefangen hat und wie er sich darauf eingelassen hat. Also wirklich ein Fenster zu etwas, was man sonst gar nicht erfassen könnte.
Frau Reiß, Sie arbeiten ja mit Künstlerinnen und Künstlern, die eben psychische Beeinträchtigungen haben, manche auch Psychiatrieerfahrung. Ist das quasi etwas, was diese Arbeiten auch auszeichnet und was aber auch von den Künstlern eben so erfahren wird, dass sie durch die Kunst die Möglichkeit haben, sich in dieser Form auszudrücken?
Also auf jeden Fall. Ich wollte auch noch anschließen, dass es vielleicht nicht nur so ein Blick in eine andere Welt ist, sondern einfach auch in eine innere Welt, also ein Blick in Qualitäten, die auch jeder eigentlich in sich hat. Also ich finde manchmal einfach auch so eine große Zärtlichkeit, also ob es jetzt der Natur gegenüber oder Menschen gegenüber oder einem etwas gegenüber, aber was ja auch jeder Mensch kennt. Jetzt bei uns im Atelier ist es, manche können sich sprachlich einfach nicht so gut ausdrücken. Für manche ist es wirklich existenziell, dass sie sich eben bildnerisch ausdrücken können. Und dann wiederum hilft es auch, die Menschen zu verstehen. Wie ein Mensch zum Beispiel mit Autismus, der, ich glaube, also, dass er, sage ich mal, uns gar nicht so als konkrete Formen wahrnimmt, so richtig, sondern mehr so als Felder, so als Energiefelder und Farbfelder. Und wenn ich das dann in seinen Bildern so sehe, dann kann ich mir natürlich mehr vorstellen, in welcher Welt er lebt oder dass manche Sachen für ihn zu viel werden können. Also wenn alles ist immer voll und vibriert im Prinzip in den Bildern.
Ich habe schon eingangs gesagt, der Blick auf diese Kunst hat sich sehr verändert. Als Hans Prinzhorn, der Heidelberger Arzt und Kunsthistoriker, der diese Sammlung mit aufgebaut hat und nachdem sie auch benannt ist, der hat ja sein Buch über die Sammlung Bildnerei von Geisteskranken genannt. Also ein Begriff, den wir heute natürlich so nie mehr verwenden würden. Aber wie ist der denn in der damaligen Zeit einzuordnen, Frau Rotzoll?
Ja, Prinzhorn hat Bildnerei gesagt, vielleicht gerade, weil er nicht Kunst sagen wollte, denn Kunst, Ausstellungskunst war für ihn in seiner nihilistischen Krise nach dem Ersten Weltkrieg vielleicht auch eher etwas Negatives, wo er vielleicht sogar etwas wie einen neuen Kunstbegriff angestrebt hat. Vielleicht meint er eine Erweiterung damit. Für uns klingt Bildnerei vielleicht seltsam.
Klingt eher ein bisschen abwertend, ja.
Aber man könnte ja vielleicht auch diskutieren, ob das als Erweiterung gemeint war. Aber das können sicher Kunsthistoriker wesentlich besser beantworten als ich.
Ja, ich glaube schon, dass da ein verstecktes, vielleicht gar nicht mehr so sehr verstecktes Programm da ist, diese Kunst als authentischer denn Werke von professionellen Künstlern aufzuwerten. Es gibt so eine Stelle in dem Buch, ziemlich weit hinten, wo er sagt, zeitgenössische Künstler, Expressionisten sind sehr beeindruckt von diesen Werken und versuchen ähnlich Authentisches zu schaffen, aber, Zitat, es gelingen ihnen fast nur rationale Ersatzkonstruktionen. Die Leute, die ausgebildet sind, die Leute, die in der Kunstgeschichte verwurzelt sind, haben einfach viel zu viele Bezugspunkte und denken viel zu viel an eine Art von Verknüpfung ihrer Werke auch innerhalb dieser Bezugspunkte, während für ihn, das ist natürlich auch übersteigert, aber für ihn waren die Werke der Sammlung hier oder überhaupt von Psychiatriepatienten eher aus dem Unbewussten geschaffen. Insofern glaube ich schon, da gibt es diese Zweiheit zwischen Bildnerei und Kunst und die erinnert schon sehr stark an Art Brut und Art Culturel, diese Unterscheidung, die Dubuffet dann 1945 vornimmt, wo er auch sagt, die Art Brut ist die eigentliche Kunst, die Art Culturel, das ist etwas Professionelles, etwas Korruptes, etwas, das dem Markt zum Munde redet und so, aber die wirkliche authentische Kunst, das ist Art Brut, das sind Werke von Leuten, die gar nicht wissen, dass sie Künstler sind. Kunst ist immer da, wo man sie nicht erwartet und so etwas. Das etwas davon steckt auch schon bei Prinzhorn drin. Dubuffet hat Prinzhorns Buch kennengelernt in den 20ern, aber er konnte es nicht lesen. Aber er hat irgendwie offenbar intuitiv schon gespürt, dass Prinzhorn eigentlich in eine ähnliche Richtung schon geht und hat das dann weitergeführt später.
Dieser unmittelbare Ausdruck, also dieses Seelenleben, was quasi dadurch nach außen scheint, ist ja etwas eben, was viele Künstlerinnen und Künstler suchen. Und deswegen waren ja auch viele Künstlerinnen und Künstler wahrscheinlich so fasziniert von diesen Werken aus der Sammlung Prinzhorn. Trotzdem habe ich gemerkt in der Vorbereitung jetzt, dass es sehr schwierig ist, sprachlich die richtigen Begriffe zu finden und dass da auch immer wieder, ja, auch nach Moden sich gewandelt hat, wie man, also es geht schon allein um die Künstlerinnen und Künstler dieser Sammlung, sagt man Künstlerinnen und Künstler, setzt das voraus, dass sie sich selbst so gesehen haben, schreiben wir das zu, ist das gut und in Ordnung so, dass wir das zuschreiben, aber auch eben die Kunst selbst, sprechen wir von Kunst, sprechen wir von Kunstwerken, auch die Begriffe Outsider-Art und Art Brut sind ja auch Schubladen natürlich, die für manche Künstler vielleicht zutreffend sind, für andere wieder nicht. Das ist ja, denke ich, wenn man mit so einer Sammlung arbeitet, auch nicht immer einfach, dann wirklich sprachlich da korrekt zu sein oder auch diesen ja, verschiedenen Entwicklungen, die es seit Jahren in dieser Richtung gibt, dem gerecht zu werden, oder?
Ja, also ich möchte mit dieser Ausstellung jetzt überhaupt nicht in Frage stellen, dass man die Werke, die wir haben, als Kunst betrachten kann und sollte. Es wird so viel seelenlos heruntergemaltes und plastiziertes als Kunst bezeichnet. Und da fragt man sich, warum man denn nicht diese bescheidenen, aber ungeheuer mit Seelenleben und existenzieller Erfahrung gefüllten Werke, warum man die nicht als Kunst bezeichnen sollte. Also ich will gar nicht dagegen sprechen. Ich möchte mit dieser Ausstellung nur darauf hinweisen, dass man durch Präsentation erreichen kann, dass Menschen Werke aus diesem Bereich so sehen wie andere Kunstwerke und dadurch missverstehen. Also dadurch als konzeptuelles Missverstehen, dadurch missverstehen, dass sie denken, die Bilder zeigen nur symbolische Repräsentationen von Wirklichkeit. Viele von den Werken, die wir hier zeigen, wollen in die Wirklichkeit eingreifen, sind sozusagen irrational aufgeladen. Outsider Art und Art Brut sind sicherlich auch keine perfekten Begriffe, wobei den Begriff Art Brut hat Dubuffet ja geprägt, um einen allgemeineren Begriff zu benutzen. Er sagt ja in seinem berühmten Essay von 1949, ich glaube, es gibt genauso wenig eine Kunst der Geisteskranken wie der Knie- oder Magenkranken. Im Grunde interessiert ihn eine einfach verständliche, direkt ansprechende Kunst, eigentlich eher eine gegenständliche Kunst, die mit einfachen Mitteln arbeitet. So funktioniert leider der Kunstbetrieb, der braucht irgendwelche Labels und natürlich setzen die Vorurteile, aber die führen auch dazu, dass die Leute richtig hingucken und dann vielleicht tatsächlich die Details entdecken und auch differenzierter wahrnehmen. Die Leute, die weder zum allgemeinen Kunstmarkt gehören, noch Outsider- oder Abrüttkünstler sind, die sind wirklich schlecht dran in der Kunstszene. Ich kenne einige davon, die finden wirklich keine Galerien, die finden keinen Ausstellungsort, weil die sich nicht labeln lassen. Es ist leider so immer noch. Ja.
Das war ja auch ein Grund, warum Sie, Frau Reiß, die Ahoi-Studios in Karlsruhe gegründet haben, nämlich genau für Menschen, die in keine dieser Schubladen passen, die künstlerisch begabt sind, aber nicht, ja, weder das Selbstvertrauen noch die Kapazitäten haben, sich selbst auf den Kunstmarkt zu werfen und dort zu behaupten, oder?
Ich meine, gut, in diese Art Brütschublade passen sie ja im Prinzip schon, ne? Das trifft ja dann schon zu. Ich bin jetzt zum ersten Mal also mit den Arbeiten in Kontakt gekommen, im Prinzip in dem Creative Growth heißt die Organisation in Oakland, also bei San Francisco, und das ist eine der ältesten Organisationen in den USA. Da habe ich es zum ersten Mal gesehen, ein Riesenatelier, wo 80 Künstler gleichzeitig gearbeitet haben aus unterschiedlichen Nationalitäten, und also ich fand, das war so lebendig und wahnsinnig überraschend an jeder Ecke, hier Holz, da Textil und so. Und dann habe ich ja in Köln dann ein Kunsthaus mit aufgebaut, Kunsthaus Kat 18, und ich bin sozusagen, war so ein Talentscout am Anfang, bin in Werkstätten gegangen und habe eben Workshops angeboten, um zu gucken, wo sind da talentierte Werkstattmitarbeiter sozusagen. Als sie dann im Laufe der Zeit dann quasi in Köln in diesen Künstlerarbeitsplatz, der auch Werkstatt war, aber in dieses Atelierhaus gekommen sind, da habe ich so einfach tolle Entwicklungen gesehen, wie Menschen einfach so aufblühen oder sich finden, von so einem Fluidum irgendwie doch zu so einer Person werden, und wie die dann Anerkennung, Achtung bekommen, so einen Platz in der Welt finden.
Das sind natürlich ganz andere Lebens- und Arbeitsbedingungen als die Künstlerinnen und Künstler der Sammlung Prinzhorn. Frau Rotzoll, können Sie kurz erläutern, wie damals ein Anstaltsleben in so einer psychiatrischen Anstalt aussah?
Ja, zunächst muss man davon ausgehen, es war ein zweigeteiltes, ein komplementäres System von Anstaltspsychiatrie und Klinikpsychiatrie, jedenfalls im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und dann bis weit in das 20. Jahrhundert hinein. Und die Kliniken, so wie hier die Heidelberger Universitätsklinik zum Beispiel, 1878 gegründet, da waren Patienten, die waren gar nicht so lange in der Klinik. Wenn sie längerfristigen Aufenthalt benötigten aus Sicht der Ärzte, wurden sie weiterverlegt in eine Anstalt und ansonsten gingen sie auch wieder nach Hause. Die Anstalten, die lagen schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts weitgehend weiter draußen auf dem Land. Also die Menschen, die dort lebten, sollten durch einen eintönigen, aber beruhigenden Arbeits- und Anstaltsrhythmus eigentlich zur Ruhe kommen und möglichst von den schädlichen Dingen geschützt werden, unter anderem von den Angehörigen, die da kaum hinreisen konnten. Also für viele Patientinnen und Patienten und gerade für viele, deren Werke in der Sammlung Prinzhorn erhalten ist, war das tatsächlich so, wie wir an den Akten ja auch sehen können, dass sie dann dauerhaft im Anstaltsleben verblieben sind und dann eigentlich ganz wenig Raum für sich hatten häufig. Manchmal haben sie sich den Raum genommen, auch dafür können wir hier im Raum ja ein Beispiel sehen bei der Installation der Arbeit von Marie Lieb, die ja sich den Raum durch ihre textile Arbeit genommen hat und die ihn sich für sich vereinnahmt hat. Ansonsten hatten sie wenig Privatsphäre, oftmals noch nicht mal ein Nachtschränkchen, und die Post wurde zensiert. Also es war wie in einer Kaserne oder in einem Kloster.
Aber ganz wichtig ist ja auch, dass man psychische Krankheiten nicht wirklich behandeln konnte. Also man konnte die Leute irgendwie ruhig stellen oder auch notfalls fixieren und so, aber es gab keine Möglichkeiten, auf die Krankheit wirklich einzugehen, wie heute mit Psychopharmaka zum Beispiel.
Oder auch also man hatte schon einige Beruhigungsmittel tatsächlich, oder man hatte Bäderbehandlung. Man hat schon durch Arbeitstherapie vor allem, auch das ein ganz wichtiger Aspekt des Anstaltslebens, ist die Arbeitstherapie. Da hätten die Psychiater damals nicht gesagt, dass sie gar keine Mittel zur Verfügung haben, um den Krankheiten zu begegnen. Gleichwohl ist es in den 50er Jahren mit den neuen Psychopharmaka deutlich anders geworden in der Psychiatrie. Das kann man so schon
sagen. Aber für uns jetzt auch ganz wichtig, es gab eben keine Kunsttherapie. Wir sind noch weit vor Erfindung der Kunsttherapie. Ja. Und es gab keine Ateliers oder sowas. Es gab also keine Vorrichtung, keine Einrichtung, um künstlerisch zu arbeiten. Ja. Das heißt, wenn Leute künstlerisch gearbeitet haben, dann ist das meist aus freien Stücken entstanden, und die mussten das Material auch meistens organisieren.
Oft ist es ja auch wirklich heimlich passiert, diese künstlerische Arbeit. Ja. Davon erzählen ja auch einige Arbeiten hier, dass es gar nicht so gerne gesehen wurde, weil manche Arbeiten ja heutzutage zumindest auch quasi als Hilferuf verstanden werden oder wirklich auch so waren. Wir sitzen hier neben einer Arbeit, eine Textilarbeit, ein Teppich mit ganz vielen kleinen gestickten Bildern, die aber, sage ich jetzt mal, eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver waren, weil auf der Rückseite sind Briefe gestickt, die von diesem Anstaltsalltag erzählen und quasi ja ein Hilferuf sind und auch eine Bitte, aus dieser Anstalt herausgeholt zu werden.
Also für uns ist dieser Teppich ungeheuer faszinierend, weil die 50 Bildfelder der Vorderseite so detailliert gestaltet sind mit ganz vielen Mustern, mit ganz vielen Details. Oder gibt es so eine beringte Hand, über die ein Handschuh gezogen wird zum Beispiel. Das ist ungeheuer fein ausgeführt, auch die Gesichtszüge und so. Aber selbst da, wenn man den Text folgt, musste die Schöpferin, Emma Moore hieß sie, und das erstaunliche Textil ist zwischen 1872 und 76 erstanden, also sehr früh auch für Dinge, die wir hier in der Sammlung haben. Selbst da musste sie die Materialien organisieren. Sie war in der Textilwerkstatt, in der Nähwerkstatt der Anstalt, hat in Liedleben eingesetzt. Und da hat sie durch Auftrennen von alten Stoffen und Pullovern und so sich Wollreste organisiert und dann mit diesen Wollresten, das sieht ja so aus, als ob sie ein großes Vokabular an Wolle zur Verfügung gehabt hätte und damit virtuos gearbeitet hat. Aber das musste sie alles tatsächlich dem Arbeitsalltag absparen. Und hat dann ein Werk geschaffen, das tatsächlich eher aussieht, also jetzt für uns, als wie eine Art Vorwand. Nicht nur, weil auf der Rückseite, und das ist vielleicht noch erstaunlicher als diese Bildfelder, ganz detailliert gestickte, mit einer Handschrift gestickten Briefe aufgenäht sind, die an den Kaiser Wilhelm I. in diesem Fall, und seine Ministerien gerichtet sind, mit einer großen Beschwerde über das, was mit ihr seit ihrer Aufnahme in die Anstalt 1866 passiert ist, sondern auch auf der Vorderseite sind die Bildfelder umgeben von Textzeilen und die laufen durch, von oben links bis unten rechts, und das ist auch nochmal eine Version dieses Beschwerdetextes. Also im Grunde, wer sich diesen Bildern widmet und wer versucht, alles zu entziffern, hat auch schon die ganze Information auf der Vorderseite. Es gibt vor, ein faszinierendes Bildtextil zu sein, aber es ist eigentlich, wie Sie sagen, ein Hilferuf, ein Versuch, eine Botschaft aus der Anstalt zu schmuggeln, weil sie weiß, dass ihre Briefe zensiert werden. Sie führt auch ein kleines Briefprotokoll an auf der Hinterseite, und da schreibt sie ganz genau an, wann sie wem geschrieben hat und ob sie Rückmeldung erhalten hat. Und oftmals erhält sie keine Rückmeldung. Sie weiß, die Briefe erreichen die Adressaten nicht, und versucht deshalb, ihre Botschaft zu tarnen als Kunstwerk oder als besonders kostbares Kunsthandwerkstück.
Ja, ich denke auch immer wieder dran, wo Sie jetzt gerade das Material ansprachen. Viele der Künstlerinnen und Künstler haben sich das ja wirklich wirklich zusammengesucht, haben auf kleinsten Zettelchen, manche sogar auf Toilettenpapier gezeichnet, geschrieben. Manche hatten wirklich gar nichts und haben dann angefangen, auch ihre Wände zu bemalen.
Ja, also ich würde auch den Mitteilungscharakter der Werke auch betonen. Also das Prinzhorn hat das ganz weit hinten angestellt bei seiner Analyse des Antriebs zum künstlerischen Schaffen. Ich denke, viele von diesen Werken wollen wirklich etwas mitteilen. Die wollen natürlich auch sagen, ich bin da. Also es geht auch tatsächlich um so ein
Selbstvergewisserung.
Eine Selbstvergewisserung, ein Vergiss mich nicht. Der hat auch mal eine Ausstellung gemacht, die hieß Vergiss mein nicht. Und andere Dinge, die auch mit dem Anstaltsalltag zu tun haben, sind natürlich auch darin. Also man möchte mit Leuten kommunizieren, mit denen man zusammen ist auf der Station. Manche haben bestimmte Vorteile dadurch bekommen, dass Pfleger sich für ihre Werke interessiert haben und sowas. Das spielt sicherlich auch eine große Rolle.
Ich meine, eigentlich ist es ja in der Kunst immer so, dass man auch manchmal nicht weiß, was man jetzt gleich macht, und dass es einem sozusagen dann spiegelt, was mit einem los ist oder welche Interessen man hat oder so.
Aber wenn man natürlich in einer Notsituation ist und nicht frei ist und nicht raus kann, kann ich mir vorstellen, dass diese Selbstvergewisserung so,
man erfährt sich einfach dadurch, oder man sieht natürlich auch, dass man auch im Vergleich zu anderen, die im Atelier arbeiten, dass man anders ist. Also man das spiegelt einfach das Innere, und dadurch kann man sich auch so wieder finden, also und ordnen. Also einer speziell, der zu uns kommt, der hat wirklich leidet viel unter Ängsten und so und dann verliert er manchmal auch so die Zuversicht und dann sieht er immer wieder, wenn er zeichnet, dass er eigentlich so eine große Ordnung und Schönheit eigentlich aufs Papier bringt. Da ist eigentlich selbst dann erstaunt und muss sich immer wieder quasi überzeugen, dass das auch in ihm ist, ne? Und dass das eigentlich er ist sozusagen.
Also ich denke, das ist ja auch was Kinder machen. Also Kinder entdecken Zeichnung auch als ein Reflexionsmedium, als ein bildliches Reflexionsmedium. Sie können über bestimmte Erfahrungen auf der zweidimensionalen Fläche etwas erzeugen, das ihnen einen Spiegel gibt von etwas, das sie beschäftigt. Ich glaube, auch viele Kinderbilder sind voll von physischen und psychischen Erfahrungen, die sie bearbeiten müssen und so. Und Prinzhorn spricht ja von 1-2% der Anstaltsinsassen, dass die anfangen, künstlerisch zu arbeiten. Dass es aber gerade solche Menschen sind, bei denen diese Form von bildlicher Reflexion noch eine ganz große Rolle spielt. Und dann sucht man halt irgendeine Fläche, um das auszuführen. Also so, als ob es tatsächlich ja, fast existenziell notwendig ist, diese Art von Reflexion auszuführen. Also nicht einfach nur ein Bild, das ist ja auch die, glaube ich, falsche Vorstellung von Prinzhorn, immer wieder zu sagen, die Leute haben ein Bild im Kopf und wollen das aufs Papier bringen, sondern es geht darum, dass man diesen Prozess beginnt und sich dann darauf einlässt und tatsächlich auch etwas erlebt dabei. Ja?
Das ist ja quasi auch die Grundlage der Kunsttherapie, also dass eben diese Möglichkeiten überhaupt bestehen, genau. Wie wichtig ist es denn jetzt, wir hatten vorher das kurz schon angesprochen, über diese Lebens- und Arbeitsbedingungen der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler Bescheid zu wissen?
Also man muss immer abwägen, was man erzählt und was tatsächlich auch notwendig ist zum Verstehen der Werke. Also es, sensationell wird es dann, wenn es über das notwendig Wissenswerte hinausgeht, würde ich sagen. Also wenn es dann wirklich in Details geht, die auch für das bildnerische Gestalten keine Rolle mehr spielen. Aber es geht mir in dieser Ausstellung auch darum, dass man versucht, Wege zu finden, wie man durch die Präsentation auch etwas von dem Kontext vermittelt. Und da ist zum Beispiel die Puppe von Katharina Detzel für mich auch wichtig. Das ist eine Puppe, eine lebensgroße Puppe, die eine Patientin der Anstalt Klingenmünster 1914 auf einem Foto von 1914 präsentiert. Sie hat sicherlich eine ganze Weile daran gearbeitet, an dieser Puppe. Sie zeigt das mit einem großen Ernst, diese Puppe. Nicht nur sie selber, sondern das ist auch eine Pflegerin dahinter mit ihrem Kittel, ihrer Kittelschürze zu sehen. Also offenbar ist die Puppe zu schwer, um sie alleine zu zeigen. Aber sie präsentiert sie sehr selbstbewusst, die Puppe eines Mannes, der zumindest im unteren Bereich seines Körpers unbekleidet ist. Also man sieht das Geschlechtsteil und das hat eine eigenartige Resonanz in einer sehr langen Nase, die oben das Gesicht ziert. Die wirkt etwas ironisch, gebrochen, witzig zum Teil auch, aber auch ein bisschen erschreckend. Der hat etwas sehr Ambivalentes und der Blick von Katharina Detzel mit ihrer Haltung, dieses Ernste hat fast etwas Herausforderndes, als ob sie uns sozusagen diese Figur entgegendrücken will und sagen, hier, guck mal, das habe ich gemacht. Wir haben geguckt in der Akte, Katharina Detzel war 1,68 groß, wir haben das Foto so stark vergrößert, dass sie lebensgroß ist und wissen dadurch auch, dass die Puppe 1,90 groß war. Die hat niemals stehen können, also die war immer irgendwie darauf angewiesen, dass man sie sitzt oder liegt, hat auch keine richtigen Arme und Hände, ein sonderbarer Kloß, dieser Mann. Und ich hoffe, dass die Besucher auch dadurch, dass wir mit dem Foto auch ein bisschen von der Anstaltsumgebung bekommen, dass der Besucher dadurch auch versteht, in welcher Atmosphäre und für wen sozusagen, für welche Umgebung, für welchen Kontext diese Puppe konstruiert worden ist. Dass das nicht einfach nur ein Ausdruck eines Inneren ist, spielt sicherlich auch eine Rolle. Da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen, die dabei eine Rolle spielen können. Sondern auch, dass man diese Puppe hier in diesen Kontext präsentiert, den Pflegern präsentiert, den Ärzten präsentiert und in diese Kamera hält, die der Arzt da auf mich gerichtet hat. Der macht hier ein Foto, mit dem ich wahrscheinlich nicht ohne weiteres einverstanden bin. Der fotografiert einfach bestimmte Patienten. Aber hier habe ich das sozusagen in der Hand. Ich zeige ihm, was ich gemacht habe. Und das ist, glaube ich, gerade durch die Fotografie sehr viel deutlicher zu spüren, als wenn ich diese Puppe einfach so irgendwo hinsetzte oder so.
Und wenn man dann noch weiß, dass sie die Materialien bestimmt aus der Arbeitstherapie bekommen hat, ne, wie viele Frauen also die Materialien aus der Nähstube oder der Bügelstube oder so nehmen konnten Und dass sie ja in einer Anstalt gelebt hat, wo Männer und Frauen strikt getrennt waren. Also dann kriegt das nochmal eine andere Bedeutung, wenn man diesen Kontext auch noch hinzuzieht, finde ich.
Und die Frage ist aber, weil Sie sagten, sie streckt sie selbstbewusst in die Kamera, wusste sie, wofür dieses Foto gemacht ist? Also manchen Künstlerinnen und Künstlern scheint das doch wichtig gewesen zu sein, ihre Werke auch wirklich zu zeigen, und zwar eben in so einem künstlerischen Kontext, oder?
Der ihnen aber eigentlich durchweg verweigert wurde. Also auch Belgrad, von dem wir oben Bilder sehen, der um seine sorgfältig gemalten, mit Öl auf Papier, auf unpassendem Papier gemalten Ölbildern, sodass das Öl die Grundlage des Bildes eigentlich zerstört nach einer Weile, der hat davon geträumt, dass er irgendwann mal als Künstler wird ausstellen können, aber dazu ist es nie gekommen. Er hatte ein gewisses Ansehen innerhalb der Anstalt, in der er war, dadurch, dass er malen konnte und dass er Bilder gemacht hat, die auch der Laie sozusagen als kunstvoll erlebt hat. Aber im Grunde malt er mit seinem Rahmen die Kunstfunktion des Bildes mit. Das ist nicht nur irgendetwas, das er malt, damit er es irgendwo ausstellen kann, sondern er bleibt ja in dem Anstaltskontext. Er muss auch letztlich gewusst haben, es geht nicht aus dem Anstaltskontext raus. Und er malt sozusagen die Kunstfunktion dieses Bildes mit. Er gibt ihm eine gewisse Würde, aber eben nur gemalt. Und man könnte, finde ich, sogar sagen, er malt sich selber als Künstler in dieses Bild, indem er den Rahmen malt. Bei der Katharina Detzel ist es anders. Also Katharina Detzel, warum ist das Foto entstanden? Das Foto hat der Arzt sicherlich gemacht, weil diese Frau hat irgendwas total Verrücktes gemacht. Also die hat etwas
Symptom.
Vollkommen, das ist ein Symptom, genau. Ja. Dieses Werk ist Symptom und deswegen hat er dieses Foto gemacht, um es in die Krankenakte zu tun. Und trotzdem zeigt sie dieses Werk selbstbewusst in die Kamera und sagt, ich habe das gemacht. Und nicht als Kunstwerk, sondern ich habe dieses Werk geschaffen, ich habe einen anderen Menschen sozusagen geschaffen, ja.
Das ist ja auch eine spannende Frage, wie reagiert der Kunstmarkt auf solche Werke? Das ist ja, es gab immer wieder große Ausstellungen, es gab Publikationen dazu, aber es ist ja doch immer so ein Fremdeln auch damit gewesen. Und wir hatten es vorhin schon von diesen Schubladen, in die man das gesteckt hat. Und diese Frage eben, inwieweit werden die Kunstwerke wirklich auf dem Kunstmarkt gleichwertig betrachtet und gehandelt? Man kennt viele Künstlerinnen und Künstler, die von diesen Werken eben begeistert sind, also Zeitgenossen, die sich immer wieder darauf bezogen haben, die Werke auch angekauft und gesammelt haben. Aber Frau Reiß, Sie haben es auch mal erzählt, wenn Sie versuchen, die Werke Ihrer Künstlerinnen und Künstler in Ausstellungen zu bringen oder die eben nicht absolut so gelabelt sind oder sogar auf dem Kunstmarkt zu verkaufen, ist das bis heute total schwierig.
Ja, ich meine, das ist generell schwierig, auch Kunst auf dem Kunstmarkt zu platzieren. Ich weiß auch nicht, manchmal denke ich, fast ist es vielleicht sogar leichter, also mittlerweile, also wenn man jetzt Menschen mit Beeinträchtigung versucht, weil das jetzt einfach gerade so ein Thema ist auch. Also ich empfinde eigentlich schon einige als offen oder eben interessiert, also entweder von innen heraus oder weil sie meinen, sie müssten es. Aber es ist schon eine Offenheit da. Ne? Ich meine, sie wirklich zu platzieren, viele haben schon wirklich Lust darauf und bemühen sich ja, strengen sich irgendwie an, auch viele Arbeiten noch zu machen und so. Und wie geht man damit um, wenn der eine genommen wird, der andere nicht? Und all solche Sachen, die das eben mit sich bringt, wenn man teilnimmt. Ne?
Also aber das heißt, dass manche wirklich ein Interesse daran haben, auch ihre Arbeiten zu zeigen und
ja, also
darauf stolz sind, andere nicht.
Manche ja, sind sehr daran interessiert und manche, die nehmen das auch so wohlwollend dann wahr, dass sie dann da gefragt sind, aber sind irgendwie in einem anderen Film so unterwegs. Ne?
Also die Preisgestaltung ist ja noch deutlich unterschiedlich. Es gibt ja auch Galerien, die sich spezialisieren seit den späten 60er Jahren. Da gibt es auch so eine große Kunstmesse, Outsider Art Fair in New York seit 1993, hat auch einen Ableger in Paris, der mal stattfindet und mal nicht. Und die Preise sind in Amerika nochmal deutlich höher als in Deutschland, aber im Vergleich zu dem Kunstmarkt der zeitgenössischen Kunst und so, ich will nicht sagen Peanuts, aber es ist deutlich geringer. Und interessanterweise hat mal Susanne Zander auf einer Diskussion im Kölner Kunstverein vor 2 Jahren gesagt, es sei ja ganz einfach, man müsste nur das Label Outsider Art von Kunstwerken wegnehmen und kann viel mehr Geld dafür verlangen. Und Susanne Zander hat sich jetzt auch immer mehr von diesem Begriff Outsider Art distanziert. was meine Angst ist, ist, es ist toll, dass so viele Leute sich für das Thema interessieren. Und ich glaube auch, es hängt damit zusammen, dass die Menschen verstanden haben, es kann mir auch passieren. Ich kann behindert werden, ich kann Opfer einer psychischen Krise werden sozusagen. Und sie sind interessiert daran, auf unterschiedliche Weise auch Einblicke zu bekommen in das Leben von Menschen, die solche Krisen durchleben. Und ich glaube, da ist ein echtes Interesse daran. Aber es gibt halt auch ein Interesse des Kunstbetriebs an exotischem Neuem. Und da wird nicht so genau differenziert, woher kommen die Sachen, was ist damit beabsichtigt und was macht die Präsentation der Werke mit den Künstlern, Künstler und Künstlerinnen. Ich habe aber vor allen Dingen die Befürchtung, Kuratoren von Museen für Kunst, zeitgenössische Kunst oder moderne Kunst, machen so ihren Schuh und zeigen dann Werke von Menschen, die eine ganz andere Form von Intention in ihren Werken haben, aber so wie andere Kunstwerke auch. Als seien das halt normale symbolische Repräsentationen und die sind halt nur ein bisschen crazy und sehen besonders aus und haben so besondere Formfindung oder so und bügeln dann Dinge gleich, die eigentlich differenziert gehören. Also ich würde dafür plädieren, der Kunstbegriff muss sich erweitern und muss bereit sein dafür, auch solche irrationalen Aspekte mit zu berücksichtigen. Also das Publikumsinteresse muss wahrscheinlich sich auch wandeln. Die Erwartung eines Menschen, der in ein Museum kommt, umfasste ja früher noch nicht mal, dass die Bilder von Frauen sind. Aber er muss heute sozusagen auch erwarten, dass der Mensch, der hinter bestimmten Bildern steht, eine vollkommen andere Wirklichkeitsauffassung hat als er selber. Und da sind wir noch nicht.
Jedenfalls ist das Ganze sehr in Bewegung. Also wir haben kürzlich auch ein Forschungsprojekt gemacht, Normalverrückt, Zeitgeschichte einer erodierenden Differenz, dass das Normale und das Verrückte gar nicht mehr so stark abgegrenzt sind. Und da haben wir dieses Phänomen untersucht, also die Anerkennung dieser Werke auf dem Kunstmarkt unter anderem und gesehen, schon während der dreijährigen Projektlaufzeit hatten sich die Preise eigentlich verdoppelt. Also der Künstler aus Gugging, die da sicherlich auch zu den Bekannten gehören. Aber trotzdem, da ist viel in Bewegung in diesem Sektor des Kunstmarkts, auch soweit ich das sagen kann.
Das war ja sehr spannend. Es gab ein richtiges DFG-Forschungsprojekt eben auch mit Ihnen zusammen und vielen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um dieses Phänomen, ja, normal verrückt, wie hat sich der Begriff oder wie haben sich dieses Begriffspaar entwickelt sozusagen. Und da sind wir natürlich auch in der Kunst nah dran an dieser Vorstellungen des Genie-Gedankens, also immer diese Genie und Wahnsinn, die so oft beieinander liegen. Das ist ja etwas, was sich durch die Kunstgeschichte durchzieht. Und auch die Frage, ob das in diesem Kontext hilfreich ist oder eben nicht, weil, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Röske, plädieren Sie eben dafür, diese besondere Lebens- und Arbeitssituation dieser Künstlerinnen und Künstler schon nicht nur mitzudenken, sondern auch mitzukommunizieren.
Ja, und ich denke, selbst bei offenen Ateliers kann das nicht schaden, sich darüber zu informieren, sozusagen, wie die Arbeitsbedingungen sind. Man spricht ja von Ateliers für assistenzbedürftige Menschen oder von Menschen mit Assistenzbedarf. Das sind halt ganz besondere Ateliergemeinschaften auch. Ich habe mit einer befreundeten Kunsttherapeutin, die auch Leiterin eines Ateliers ist, Nina Ruskom, zusammen ein Projekt entwickelt, das Anfang 25 im Sprengmuseum gezeigt wurde. Da ging es um das Atelier als Organismus. Die Künstler arbeiten oftmals auch anders als andere Künstler. Deswegen sind solche Ateliers nicht selten auch Anziehungspunkt für Gruppen von Kunststudenten. Die sind zum Beispiel immer wieder darüber verblüfft, dass diese Menschen in den Ateliers einfach anfangen zu zeichnen. Dass die gar nicht nachdenken, sondern sich einfach hinsetzen, den Stift nehmen und anfangen. Diese Angst vor dem weißen Blatt und so, die findet sich da überhaupt nicht. Und die Atmosphäre ist auch ganz besonders in solchen
Ateliers. Ja, ich meine, die meisten Leute lieben das. Also wenn die so aus dem Kunstbetrieb ins Atelier kommen, die lieben einfach dieses Persönliche und Offene, dass die Künstler immer erzählen, was gerade los ist oder so. So ein bisschen schamlos auf eine Art, ne, wie wir jetzt vielleicht nie machen würden, so ad hoc.
Genau, ja, es gibt eben auch so, also Abgrenzung der Künstler voneinander. Selbst schon auf Akademien grenzen sich die Künstler voneinander ab und versuchen eifersüchtig sozusagen ihre Form von Kunst für sich zu hüten. Ja.
Also ich fand es auch sehr faszinierend, als ich in den Ahoi-Studios zu Besuch war, war auch eine Künstlerin, die eine tolle Zeichnung von einer Frau mit wirklich einem wahnsinnig ausdrucksstarken Gesicht und einer irren Frisur gezeichnet hat und ein sehr auffälliges rotes Kleid und
Also eigentlich war es wirklich eine wahnsinnig gute Zeichnung und sie war überhaupt nicht zufrieden damit. Also sie hat immer nur gesagt, das Kleid ist viel zu groß. Und ich fand das so faszinierend, wie einfach dieser ganz andere Blick auf ihr Werk und wie sie auch offen das kommuniziert hat, was ihr daran jetzt nicht gefallen hat, was vielleicht kein anderer Künstler jemals zugegeben hätte.
Ja, oder sie fängt dann auch an, die ganze Geschichte zu erzählen, warum sie Frauen zeichnet und dass sie eben so eine Liebesbeziehung irgendwie angefangen hat und so. Das erzählt sie ja auch oft gerne. Ich weiß auch nicht, ich finde es interessant, die Arbeiten in verschiedenen Kontexten so zu sehen. Man kann sie ja auch mal ganz normal irgendwo sehen, in so einer Kulturinstitution. Und finde ich auch interessant, wenn man dann denkt, wow, was sind das für Arbeiten? Und wenn man dann, kann man ja lesen, so macht man es ja sonst auch. Aber es ist natürlich auf jeden Fall anders. Ne? Ich meine, auch wenn man denkt, es ist im Atelier eben so ein bisschen wie so eine Kunstakademie auf eine Art, aber die Menschen werden ja trotzdem, also die meisten werden nie dann da fertig sein und dann selbstständig, also ihr eigenes Business sozusagen machen. Ne?
Aber diese Gemeinschaft. Aber es ist nicht nötig. Also es gibt diese Erwartung und man muss natürlich auch sagen, diese Erwartung ist die an eine extrem anstrengende Rolle in unserer Gesellschaft. Ich glaube, es gibt keinen Job, der so anstrengend
ist. Freie Künstlerin.
Wie ein freier Künstler, genau, der alles aus sich selbst entwickeln muss und ständig sich selbst promoten muss und so. Also das möchte man diesen Leuten gar nicht zumuten.
Immer und ja. Auch noch eben die Existenz dann bestreiten. Ich meine, eben die Menschen haben ja dann eben nicht diesen Ballast, den jetzt Künstler haben. Wir müssen ja immer dann quasi was Abseitiges finden, was nicht schon tausendmal gemacht wurde, während die Menschen, die machen es einfach so, wie sie es machen. Dafür haben sie aber dann Probleme mit dem normalen Alltag, mit dem wir einigermaßen doch zurechtkommen.
Ich fand Ihren Hinweis aber sehr gut, einfach diese verschiedenen Präsentationsmöglichkeiten vielleicht zu nutzen. Ja. Also wirklich mal in einem, Anführungsstrichen, normalen musealen Kontext zu zeigen und zu schauen, wie reagieren die Menschen denn darauf, wie reagiert das Publikum.
Und vielleicht auch so auszuprobieren, vielleicht bei ein, zweien, da würde ich sagen, die hätten vielleicht auch ein Talent, es selber zu hängen. Das könnte auch interessant sein, dass man dieses einfach mal sie das hängen lässt und dann guckt. Ich meine, das Interessante für die Kunstwelt ist sozusagen, sind einfach diese Bildfindungen, die immer wieder überraschend sind, die eben total individuell sind und nicht naheliegend. So. Das ist ja das Tolle und Erfrischende an den Arbeiten. Ne?
Wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, wo werden die Arbeiten gezeigt, habe ich mich auch öfter mal gefragt, warum ist dieses Museum der Sammlung Prinzhorn, warum ist das in dem Klinikgebäude hier auf dem Klinikgelände, auf dem Alten in Heidelberg situiert und eben nicht an einem prominenten Platz mitten in der Stadt? Warum ist das so, Frau Rotzoll?
Ja, das hat sich historisch entwickelt. Ne? Die Sammlung ist an der Heidelberger Klinik gesammelt worden und war stets Teil der Heidelberger Psychiatrischen Klinik. Und natürlich könnte man das heute auch anders denken. Man könnte sagen, vielleicht kann das Landesmuseum werden oder so etwas. Aber es ist ja auch ein ganz einzigartiger Ort der Begegnung zwischen Psychiatrie und Gesellschaft. Und deshalb auch, finde ich, ein sehr wertvoller, normal verrückter Raum, wo eben so ein Zusammentreffen auch möglich ist.
Gibt es denn auch eigentlich heute Zusammenarbeiten, Kooperationen zwischen der psychiatrischen Klinik und der Sammlung, also der Kunsttherapie quasi? Ist das hier auch ein Ort dafür?
Wir arbeiten gerade daran, mit der klinischen Psychiatrie auch näher zusammenzuarbeiten. Wir haben so ein Programm entwickelt, bei dem es um Arbeitsversuche geht, bei dem es darum geht, dass man hier auch malt in der Einrichtung, aber es geht auch um rezeptive Kunsttherapie. Es gibt ja eine ganze Reihe von Menschen, die jetzt nicht unbedingt den Zugang zu praktischer Kunstausübung haben, die aber zugänglich sind für eine Reflexion über Bilder und eine Assoziation über Bilder. Und das ist eine Sache, die wir unbedingt auch mit berücksichtigen möchten.
Sie feiern jetzt ja das 25-jährige Jubiläum des Museums. Letztes Jahr sah es plötzlich so aus, als stünde das Museum vor dem Aus. Die drohende Schließung konnte dann zum Glück noch aufgrund des großen öffentlichen Drucks und ja auch Proteste aus der Kunstwelt abgewendet werden. Wie schauen Sie denn jetzt in die Zukunft des Museums?
Ja, es gibt natürlich eine Menge Wir haben in den letzten Jahren schon verstärkt die Social Media bedient und das hat auch dazu geführt, dass das Publikum sich verändert hat. Also wir haben tatsächlich im Moment super Besuchszahlen, aber auch von vielen jungen Leuten hier Besuchszahlen. Aber wir haben vor allen Dingen große Hoffnung, dass wir auch endlich den lang ersehnten und versprochenen Erweiterungsbau hinbekommen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Sammlung wächst, dass die Sammlung tatsächlich umfassend auch berichten kann über Kunst aus diesem Kontext, zumindest im deutschsprachigen Raum.
Das ist schon ein gewichtiges Schlusswort. Das war das SWR Kulturforum von der Psychiatrie ins Museum. Wie blicken wir auf Outsiderkunst? Heute aus der Museumssammlung Prinzhorn in Heidelberg. Es diskutierten Brigitte Reiß, Künstlerin und künstlerische Leiterin der Ahoi Studios Karlsruhe, Dr. Thomas Röske, Leiter des Museumssammlung Prinzhorn und Professor Maike Rotzoll, Medizinhistorikerin an der Universität Marburg. Vielen Dank Ihnen auf dem Podium für die Diskussion und allen anderen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Marie-Dominique Wetzel.